der Baustein-Podcast. Willkommen in Hanschusheim.
Herzlich willkommen zum Baustellen-Podcast des Hanschusheimer Handwerker- und Gewerbevereins, der Sie in der Zeit bis zum Ende der Baustelle in der Dossenheimer Landstraße begleiten wird. Wir sitzen hier über der Baustelle in den Räumlichkeiten der Firma Niebel. Wir, das bin ich, Johannes Laule,
Carmen Niebel
und heute unsere Gäste
Daniela Muzio von der Firma Löschlichtwerbung
und Rainer Lösch.
Hallo Daniela, hallo Rainer, schön, dass ihr da seid. Daniela, du hast schon gesagt, ihr habt die Firma Löschlichtwerbung. Wo sitzt ihr? Was macht ihr genau?
Wir sitzen im Klausenpfad und wir machen
Lichtwerbung.
Wie der Name schon sagt.
Aber was versteht man unter Lichtwerbung? Ein bisschen konkret.
Also Werbeanlagen im allgemeinen Sinne. Außenwerbeanlagen hauptsächlich. Natürlich geht es auch für gestalterische Dinge im Innenbereich oder auch Beleuchtungseinrichtungen. Wir kommen eigentlich aus dem Neonbereich, ja. Wir haben früher bei der Gründung der Firma selbst Neonröhren hingestellt. Das war allerdings sogar schon noch mein Vater, also Ihr Großvater.
Wann war das? Ah, okay, jetzt haben wir eure Verbindung auch, gut. Wann war das? Seit wann gibt es eure Firma?
Also die Firmengründung war zum 1. April 1961.
Wow.
Also ja, und da hat man tatsächlich da drüben Neonröhren gemacht mit, da saßen glaube ich 4 oder 5 Glasbläser. Und die haben aus Rohglasstangen nach einer Zeichnung die entsprechenden Buchstaben geformt und gebogen. Und dann wurden die evakuiert und mit Leuchtstoff innen beschichtet und evakuiert und fertiggestellt. Und dann konnte man sie als Neonröhre draußen irgendwo sehen.
Und das hat man alles in Hanschusheim im Klausenpfad mit der Hand gemacht?
Das ist alles in Heidelberg in Hanschusheim gemacht worden. Das hat sich dann allerdings, das hat sich allerdings natürlich auch durch die technischen Veränderungen im Laufe der Zeit, ich will nicht sagen überholt, aber ersetzt. Mhm. Heute macht man keine Ausleuchtungen mehr mit Neonröhren, sondern mit LEDs.
Okay.
Also das, was früher, ich sag mal, ein geschlossener Buchstabe war, wo innen drin eine Beleuchtung war, die hat man natürlich nicht mit irgendwelchen Sachen, das sollte ja lange halten. Also insofern waren das dann Neonröhren, die haben eine sehr hohe Lebensdauer. Wir haben Schriften gehabt, irgendwann mal da draußen in Schlierbachin eine. Die gibt's heute nicht mehr, kann man auch nicht. Da gab's den Schweigert noch in Schlierbach. Opel Schweigert. Da hing eine Schrift an, die ist mit Sicherheit, als sie demontiert worden ist, da ist jetzt irgendwann was anderes hingekommen. War die sicher 60 Jahre alt oder so irgendwas. Die hat immer noch geleuchtet.
Einwandfrei.
Ja, ja. Und das, wie gesagt, hat sich dann erledigt durch die LED-Technik. Heute gibt's das immer noch, allerdings mehr im retro- und gestalterischen Bereich, weil man mag es jetzt wieder gern, ja. Also das ist jetzt überholt und wir haben da vieles gemacht, was rein gestalterisch im Innenbereich verwendet wird, wo die Leute das aus irgendwelche Sinnsprüche, ja, in ganz kleinen Buchstaben und sich an die Wand hängen oder irgend sowas machen. Das kommt jetzt auch immer mehr, ne? Also aber hält sich in Grenzen, davon könnte man eigentlich keinen Betrieb mehr betreiben. Also,
aber das macht ihr schon noch handwerklich auch?
Das machen wir schon auch noch handwerklich, ja. Allerdings die Glasbläserei in Heidelberg nicht mehr, weil die Glasbläser, die wir hatten, das hat sich eigentlich alles aus Altersgründen erledigt. Diese berufliche Zunft, die stirbt aus. Das wird es irgendwann gar nicht mehr geben. Also ich würde mal sagen, in spätestens 20 Jahren ist da gar nichts mehr. Da hat man keine Chance mehr in Deutschland noch irgendwo. Wo momentan noch viele gibt, weil die das damals sehr stark gemacht haben, das war in der ehemaligen DDR. Ja. Da war auch Glasherstellung. Da oben in der Gegend um Suhl, Thüringen, ja, da kamen auch unheimlich viele Glashersteller her. Also ja. die haben auch Glas gemacht, weil da gab es Brennstoff. Ne?
Aha.
Da gab es Holz, die haben dort, das ist auch eine ganz witzige, das hat nichts mit Hanschusheim zu tun, aber es ist eine ganz witzige Entwicklung, die sind von Thüringen nach dem Krieg im Endeffekt nach dem Zweiten Weltkrieg geflohen dort. Und vor lauter Angst sind sie sogar so weit gelaufen, dass sie nicht hinter der Grenze aufgehört haben, sondern bis nach Wertheim gelaufen sind. Deswegen gibt es seltsamerweise in Wertheim eine Ansiedlung von Glasproduktionen.
Aha.
Ja, da gab es ein Werk, die haben Glasröhren gemacht, also reine Rohre.
Ja.
Die wir dann verarbeitet haben. Und da hat sich auch so periphere Industrie angesiedelt, also für Thermometerherstellung, damals Glasthermometer und all so Zeug, also alle möglichen Sachen kann man sich da vorstellen. Komischerweise, ne, man weiß dann nicht, wo das herkommt, aber die kamen aus Thüringen und sind dann in Wertheim sitzen geblieben.
Okay.
Da gab es noch ein Glaswerk sehr lange und da haben wir auch unser Glas herbezogen, also diese Rohstangen.
Ja.
Und da haben dann unsere Glasbläser, wie gesagt, noch mit Flamme und
toll.
Nach einer 1:1-Zeichnung, ne, auf Papier, da musste man dann allerdings irgendwas drauflegen, damit das Papier nicht verbrannt ist. Und dann haben die das gebogen. Ja.
Sah toll. Sehr spektakulär aus immer.
Und wie macht ihr es heute?
Ja, heute machen wir in Heidelberg eigentlich nur noch Entwurf, Angebot, Entwicklung. Ja. Sag mal, das ganze Administrative, das ist in Heidelberg. Unsere Produktion ist nicht mehr in Hanschesheim. Weil, wie gesagt, es hat sich komplett verlagert, weil es heute eben keine Neonherstellung mehr gibt. Und die Buchstaben, also das heißt, das, was man aus Aluminium macht oder aus Plexiglas, oder
ja,
das, was dann zu einer Schrift wird oder zu einer Werbeanlage insgesamt, das machen wir in unserer Werkstatt. Das ist in der Nähe von Nürnberg, südlich von Nürnberg.
Okay. Und Hanschesheim ist aber eure Geschäftszentrale. Und genau. Was ist euer Vertriebsgebiet? Also weil es ist ja schon, ich will jetzt mal sagen, Nischenprodukt. Ja, also es gibt ja nicht an, das gibt's ja nicht an jeder Ecke, Leuchtmittelhersteller.
Ja, ich würde sagen, es ist aber schon, sag ich mal, recht regional in Anführungsstrichen. Es hat so eine gewisse Grenze, ich sage jetzt mal 50, 60, 70 Kilometer. Irgendwann ist es dann zu weit und da kommt dann auch wieder mehr oder weniger der Nächste, der es macht. Dann ist der Aufwand, die Fahrzeit und so zu groß. Also ich würde jetzt mal sagen, Kreis 50 bis 100 Kilometer, maximal 100 ja. Kilometer.
So. Okay.
Es kommt, wie gesagt, sehr stark darauf an, was der jeweilige Kunde haben will. Ja? Kann man so pauschal nicht sagen, weil wenn man mal einen bestimmten Kontakt hat und etwas Bestimmtes entwickelt, speziell jetzt für den Kunden, dann ist das unheimlich aufwendig, wenn das dann plötzlich ein anderer machen soll. Mhm. Weil dem fehlen die kompletten Vorkenntnisse. Wir haben jetzt hier, das ist jetzt nichts, was mit größerer Entfernung zu tun hat. Übrigens auch noch sowas, wo man vielleicht erzählen kann, sogar heute entwickelt man gegebenenfalls noch was, weil was die Neontechnik anbelangt. Wir haben in der, was ist das, Ziegelhäuser Landstraße, also unterhalb vom Philosophenweg, gibt es ein Wohnhaus, da hat sich jemand, was ich vorhin schon mal kurz erwähnt habe, so einen Sinnspruch an die Wand machen lassen, der bestand aus 30 Wörtern oder 33 Wörtern, also irgendwas aus irgendeinem schönen Buch aus der Bibel oder weiß ich nicht woher. Und es waren ganz kleine Buchstaben, sind das eine kleine Schrift. Mhm. Und der wollte die nicht in, was normalerweise mit Neonröhren nur geht, entweder in Blau oder in Rot haben. Es gehen auch andere Farben, aber das will ich das nicht so weit ausdehnen. Der wollte das in verhältnismäßig dezentem, sage ich jetzt mal, Weiß haben.
Mhm.
Und da haben wir dann was entwickelt, dass man da ein anderes Gas einfüllt und haben dem dann eine Schrift gemacht, das ist zum Beispiel das, was in Deutschland mehr oder weniger einmalig ist. Das haben wir gemacht. Wir haben es entwickelt, da sind Berechnungen dazu notwendig, wie viel Gas da eingefüllt werden muss und all solche Geschichten. Und das sind so Sachen, da entstehen eben Bindungen. Das kann jemand anders nicht nachmachen oder schwer nachmachen. Das wäre dann ein Heidenaufwand, wenn der wieder von vorne anfängt, ja. Und so ist es auch bei Werbeanlagen teilweise. Also wir würden zum Beispiel, wenn wir jetzt die Firma Niebel erwähnt, das ist auch so, dass wir da gemeinsam irgendwas entwickelt haben und haben da auch schon seit Jahren entsprechend vertrauensvolle Zusammenarbeit. Und dann macht man das natürlich auch, ich sag mal, noch im Raum Karlsruhe, ne, in Langensteinbach.
Ganz genau.
Sonst würde man sagen, es ist auch sehr unwahrscheinlich, dass man aus Langensteinbach eine Anfrage kriegt.
Mhm.
Ein Mensch käme dort auf die Idee und würde sagen, ich gehe jetzt nach Heidelberg, suche mir da einen Werbeanlagenhersteller, wenn es in Karlsruhe auch zwei gibt. Ja.
Mhm.
Also insofern ist das so pauschal, wie gesagt, nicht zu sagen, was die Entfernung anbelangt, aber im Prinzip stimmt das, was meine Tochter gesagt hat.
Aber also, da möchte ich jetzt reingrätschen. Gerade weil du es erwähnt hast, sonst hätte ich es gar nicht gesagt. Ich habe unseren wunderbaren neuen Schriftzug, den wir ja vor 2 Jahren eingeführt haben, den ihr gemacht habt, kreiert und angebracht, in diversen Filialen schon. Ich habe noch keinen dieser Schriftzüge auf eurer Seite gesehen. Wir haben auf der Seite ganz viele, ich nenne das Schriftzüge, ja? Wie heißt es wirklich? Lichtanlagen?
Lichtwerbeanlagen.
Lichtwerbeanlagen, genau. Ganz viele und viele davon, weil sie eben gesagt hat, Region, viele davon kennst du einfach. Und ich wusste nicht, dass es von euch ist, hätte man sich denken können, ja. Aber unsere ist nicht da. Ich würde mich freuen, wenn ich sie das
sehen würde. Nicht aufgefüllt, oh Schande über mich. Schande.
Nee, das nicht, aber ich habe gedacht,
muss ich
sag's
dir mal. Die Website wieder überarbeiten. Ja. Schreibe ich mir sofort auf. Mache ich sofort.
Perfekt.
Ja, aber, der ist ja auch besonders schön.
Der ist aber, extrem schön, ja.
Also es ist für mich jetzt spannend zu hören. Klar, das sind ja alles individuelle Anfertigungen. Also jeder Kunde hat ein anderes Logo und jedes muss individuell angefertigt werden. Und was ich auch jetzt interessant fand, was du gesagt hast, dass ihr das dann auch gemeinsam entwickelt.
Ja. Ja,
also da gibt es ja bestimmt technische Beschränkungen bei euch.
Ja, da gibt es natürlich schon je nach Logo gewisse Dinge, auf die man achten muss. Also ich sag jetzt mal, wenn jemand ein schwarzes Logo hat und er will auch, dass es nachts schwarz ist, dann kann es halt schlecht, sag ich mal, nach vorne raus leuchten.
Dann wird es interessant.
Schwarz leuchten tut es halt nicht.
Also ja.
Das muss man den Leuten dann eben manchmal nahebringen und muss sagen, okay, das eignet sich jetzt von der Herstellung her für bestimmte Ausführungsarten. Und dafür sind wir da, dass wir da die entsprechenden Empfehlungen geben und die entsprechenden Ideen und Ausführungsmöglichkeiten darstellen.
Und
meistens findet man dann irgendwas, mit dem hinterher alle glücklich sind.
Und jetzt zur Firmenhistorie. Also Reinhard, du hast die Firma gegründet.
Nee, ich habe sie nicht. Mein Vater hat sie gegründet.
Okay.
Also ihr Großvater hat sie gegründet. Das war in den
61
hat er sie gegründet. Ich habe sie dann übernommen von ihm in den 80ern.
Mhm.
Daniela macht es jetzt seit
2019. Also 2013 bin ich mit eingestiegen und seit 2019.
Und das Know-how, ich meine, das ist ja kein Lehrberuf. Du sagst, Glasbläser gibt's nicht mehr. Ich meine, Glasbläser wird euch jetzt wahrscheinlich auch gar nicht mehr sehr viel weiterhelfen. Aber das Know-how wird dann im Grunde innerhalb der Firma von Generation zu Generation weitergegeben.
Muss so. Es findet ja auch ein Wandel in der Firma statt. Also das hat man vielleicht vorhin schon ausgehört, mein Vater, als der die Firma gegründet hat, 61, war das so, dass der eigentlich in der Hauptsache von der Herstellung der Neonröhren gelebt hat.
Aha.
Die Firma. Der hat die auch geliefert, weil es von diesen Neonröhrenherstellern nicht viele gab. Der hat geliefert Freiburg, München, bis nach Kassel, Marburg, überall haben die Kunden, hat er Kunden gehabt.
Also aber Neonröhren im Sinne von Indoor-Beleuchtung.
Nein. Nee.
Also auch schon außen.
Zweierbeschriften. Mhm, okay. Damals gab es ja Firmen, die gibt es heute schon gar nicht mehr. Dual oder Saba. Da wurden für die Firma Saba wurden dann zum Beispiel, was weiß ich, die haben dann einen Auftrag gegeben an irgendeinen für 50 Satz Leuchtschriften. Dann haben wir 50 Satz Saba-Schriften gemacht in der Glasbläserei.
Ja.
Der Hauptkunde, wir waren da im Endeffekt der Neonhersteller und der andere hat halt im Endeffekt den Rest gemacht und hat es auch montiert. Da hatten wir mit der Montage nichts zu tun. Also das heißt, mein Vater, der Betrieb meines Vaters, war eigentlich spezialisiert fast ausschließlich auf die Neonröhrenherstellung. Der hat dann langsam angefangen, komplette Anlagen zu verkaufen und zu vertreiben. Damals nicht, weil das Neongeschäft schon abgenommen hätte, da war das noch richtig am Boomen. Aber da ist es natürlich auch so, dass es besser war, wenn man an einen Kunden verkaufen konnte, wie wenn man über Wiederverkäufer verkaufen muss. Und hat sich dann natürlich auch darum bemüht, dass er, wie gesagt, komplette Anlagen verkaufen kann. Es ist dann mit der Umstellung auf die LEDs auch immer stärker geworden, weil da ist ja ein ganzer Geschäftsbereich eigentlich weggebrochen, wenn man das so nennt. Ja, den gab es einfach nicht mehr. Also wenn man sich vorstellt, das fing an mit 5 Glasfenstern oder was, die da rumsaßen. Das ist natürlich sehr schön, wenn man sich das vorstellt. Und dieses Handwerkliche auch sehr schön. Aber das, zum Schluss war es noch einer.
Mhm.
Und der war teilweise nicht ausgelastet zu 100%. Ja, also das war schon ein Problem. Und das hat die Firma auch irgendwo ja überleben müssen. Und da hat man sich mit dem, was man da gehabt hat, langsam aufgebaut und eben auch in diesen Entwurfsbereich hineingearbeitet und geguckt, was man da machen kann. Also man kannte das ja schon. Weil man natürlich mit Werbeanlagen ja laufend zu tun hatte. Also insofern war das jetzt nicht irgendwie ein großer Schritt in irgendwas Unbekanntes. Aber das wurde, wie du schon richtig gesagt hast, weitergegeben.
Mhm.
Von meinem Vater auf mich und von mir jetzt dann eben auf meine Tochter. Und sie hat am Anfang eben so mitgearbeitet, ohne dass sie da fest angestellt war. Sagt man jetzt nebenbei. Und hat es dann 1999 übernommen.
Okay. Und jetzt kam letztes Jahr was ganz Neues in Handelsheim, nämlich unsere Baustelle.
Ja, Ja, die Baustelle. Mhm. Aber da habt ihr sowieso mit eurer Straße noch ein ganz besonderes Verhältnis, gell?
Na ja, gut, wir sitzen natürlich jetzt nicht direkt an der Dossenheimer Landstraße. Wir sind eigentlich in der Peripherie betroffen. Ne? Also wir merken es bei unseren Zulieferern, wir merken es mit unseren Montagefahrzeugen, dass man da im Kreis rumfährt und so weiter. Das macht das alles nicht leichter. Aber direkt, und hängt auch damit zusammen, dass wir ja keine Laufkundschaft haben.
Also.
Ja, also bei uns kommen die Leute mal vorbei, um sich irgendein Muster anzugucken oder so irgendwas. Aber es kommt normalerweise heutzutage keiner mehr zu uns, weil er was will, sondern wir gehen zum Kunden und zeigen dem, was möglich ist und was man machen kann und passen das, wie die Daniela vorhin schon gesagt hat, an seine Vorstellungen an, weil da geht's ja los. Also das ist erstens, wie führe ich es aus? Was immer existiert meist, ist ein Logo und dann ist gut. Und da entwickelt man was drumherum. Also insofern ist die Baustelle für uns nicht so das große Problem wie die Leute, die direkt an der Baustelle arbeiten.
Ja, oder die auch wirklich Kunden haben. Für uns ist es eben auch oft wichtig, dass wir die Anbringungsstelle sehen, wo wir dann später die Werbung anbringen. Insofern ist es für uns ohnehin besser, wenn wir zum Kunden gehen. Deswegen glaube ich, dass es für uns es nicht so sehr betrifft wie jetzt, weiß nicht, Apotheker oder euch zum Beispiel.
Aber ich weiß nicht, ob es eine Nebenwirkung der Baustelle ist. Ist die Drehung der Einbahnstraße im Klausenpfad? Daniela,
das meinte unsere, ich nämlich eigentlich.
Genau,
unsere, ja, ich habe gedacht, ich lasse euch jetzt mal reden.
Man sieht es jetzt im Podcast Thema. Nicht, aber genau. Ja. So hast du auch gerade geguckt.
Ja, das ist tatsächlich für uns, das macht sich bei uns eigentlich fast noch mehr bemerkbar als die Baustelle, muss ich ganz ehrlich sagen. Das war für uns
aber
unpraktisch.
Ja, das ist für uns unpraktisch, aber es ist ein zweischneidiges Schwert. Also sogar Leute, die da andere Geschäfte haben, die am Anfang auch sehr dagegen waren. Und das ist auch ein großer Nachteil, wenn ich mir vorstelle, dass ich da mit dem LKW rein muss. Also da wird schon rumrangiert und man kann auch nicht immer davon ausgehen, dass dort geparkt wird und das ist alles so ganz sauber und mit Abstand von der Kurve, von der Straßenecke 10 Meter weg oder so, damit da ein LKW rumkommt. Da gibt's auch Probleme mit der Müllabfuhr und solche Geschichten. Die mussten sich vorher da auch schon durchquetschen. Aber das ist mit Sicherheit ein Nachteil. Es gibt aber auch einen Vorteil. Der Klausenfahrt ist sehr viel ruhiger geworden. Das muss man fairerweise dazu sagen. Weil das, was früher von der Berliner Straße in Abkürzung direkt geradeaus durch den Klausenfahrt gefahren ist, um an die Tiefburg zu kommen, das ist weg. Das fährt keiner mehr, sondern die fahren alle über den Hansdorfer Platz und biegen rechts ab.
Schon allein deswegen, weil die Grahamstraße so furchtbar ist, dass da freiwillig keiner drüber fährt, weil er sich das Auto kaputt macht. Aber also für uns ist es tatsächlich, was Lieferanten angeht, so, weil die kommen ja nicht mit so einem Kleintransporter, sondern die haben dann teilweise einen 7,5 Tonner und da ist eine 90-Grad-Kurve und wenn da einer blöd parkt, dann ist vorbei. Also meine Jungs können schon viel mit ihren Autos, das wisst ihr selber auch, aber irgendwann sind die Grenzen dann gegeben und man sagt, okay, da kann ich, und dann kommen die ja weder vor noch zurück. Also die haben 92-Grad-Kurven, die sie nehmen können, theoretisch, oder rückwärts wieder raus aus der Grahamstraße. Das ist schon eine Herausforderung.
Aber ich glaube, das kennen andere Leute, die innerstädtisch einen Betrieb haben, also gerade so wie wir, das muss man ja auch, das sehen wir ja auch, wenn man sich mal vorstellt, was früher, das hat sich ja auch unheimlich entwickelt, der Klausenfahrt, ja. Wenn man sich überlegt, was da früher alles war, da gab es einen Lebensmittelladen, da gab es 2 Bäcker, da gab es unten an der Ecke einen Würzburger Hof, ein Restaurant, da gab es eine Sparkasse an der Ecke in der Grahamstraße, Klausenfahrt, da gab es eine Metzgerei, die Metzgerei Pfeiffer.
Der Werle,
der ist noch da. In der Zwischenzeit.
Dann Friseur, dann war zwischenrein mal ein Sportgeschäft, ein Schuhgeschäft.
Stimmt, ja. Der Andi
an der
war
Ecke.
Da, genau.
Ja. Genau. An der Ecke war der Friseurladen ist dort rein, wo, da war, was war, ich weiß gar nicht mehr, was da vorher war. Der war beim Werle drin in dem Haus.
Ach,
da
ist
war
jetzt eine Galerie
der,
drin.
Der Andi, der Friseurladen, der war da drin, der war da ewig drin, ganz lange.
Ja.
Da ist jetzt eine Galerie drin. So, und wenn man jetzt mal guckt.
Und so einen Kurzwarenladen gab's, gell?
Ja, der Kaff von der Frau
Karsch. Der ist bei uns im Vorderhaus.
Ja. Ja?
Der Karsch, Kurzwaren gab's da, ja. Das war ein Phänomen.
Ja.
Ein echtes Phänomen.
Ja, da ist jetzt ein Malkurse, macht die, ne? Die Frau Bullacher.
Genau.
Und schräg gegenüber ist noch Nachhilfe.
Das glaubt man gar nicht. Dieser kleine Klausenpfad ist ein richtiges Zentrum.
Und wir haben jetzt ein Seifen, handgemachte Seifen.
Ja, genau. Der Seifenshop, der auf dem Weihnachtsmarkt zum Beispiel war, die waren ja, glaube ich, in Schriesheim oder irgendwo und die hatte ein bisschen Probleme.
Aber ein bisschen was haben wir noch. Aber ich sage jetzt mal, es ist jetzt, also von jetzt Geschäften her, ist jetzt
ja, auch viele freie Berufe, ne, sage ich mal, ja. Architekturbüro ja. und so weiter. Ja. Ne?
Genau.
Ja.
Also es hat sich sehr gewandelt. Ne? Also ja. Es ist wirklich sehr, sehr gewandelt im Laufe der Zeit.
Ja, aber es ist doch schön, dass es nicht noch nicht, also dass es nicht tot ist. Ja, genau. Also ich habe jetzt eben gemerkt, dass ich dann doch der Ausländer bin, weil von allem, was ihr da erzählt habt, das habe ich alles nicht mitgekriegt. Ja, für mich hat die Apotheke, erinnere ich mich noch dran. Auf der Ecke war doch mal eine Apotheke,
ja,
glaube ich. Gell?
Da ist jetzt, eine genau. Kindertagesstätte. Ne?
Und alles andere war für mich jetzt, da merke ich es dann doch wieder.
Das ist aber auch wirklich schon lang, lang, lang her. Also ja, die Metzgerei und der Bäcker und so, da war ich, da habe ich in den Schulferien, habe ich manchmal sozusagen gejobbt bei euch in den 80ern, da war die noch da, da bin ich dann in der Mittagspause rüber und habe mir bei deren Brötchen geholt oder was. Pfeiffer hieß die oder
Pfeiffer,
was? Pfeiffer. Ja. Aber das ist wirklich schon 40 Jahre her. Also
ja, das ist ewig her. Aber ich wollte dir nur sagen, das hat sich unheimlich stark gewandelt. Da übrigens auch nochmal ein Rücksprung vielleicht auf die Neon-Geschichte. Das war eines, das hat mein Vater noch entworfen und gemacht. So ein Aussteck-Transparent nennt man das, ne? Also eine Werbeanlage, die aus rechtwinklig aus der Wand raussteht.
Aha.
Und da war obendrauf aus reinem Neon ein Schwein draufgesetzt. Also ausgeformt in Neonröhren.
Ja.
Als Schwein. Ein rosa Schwein stand da drauf. Das gab es nur zweimal in Heidelberg. Einmal in Ziegelhausen und einmal hier in Klausenfahrt.
Das ist ja witzig. Aber mit der ganzen Geschichte sind wir schon fast im dritten Part. Was heißt fast? Wir sind im dritten Part. Ja.
Ja.
Das mit der Baustelle, das beenden wir auch sofort. Das machen wir dann ein anderes Mal. Ihr und Hanschusheim, ihr habt jetzt so viel erzählt über Hanschusheim, also oder vom Klausenfahrt. Habt ihr so besondere Momente hier mit Hanschusheim? Ich meine, ihr seid hier verwurzelt. Da gibt es bestimmt irgendeine witzige Geschichte, die ihr zu erzählen habt, oder?
Ich bin ja witzigerweise gar nicht in Hanschusheim aufgewachsen, sondern in Schlierbach.
Also das
aber ich bin zumindest gebürtige Heidelbergerin.
Das bin da nicht, ja.
Aber ich bin in Schlierbach aufgewachsen. Ich war allerdings viel in Hanschusheim. Ich hatte viele Freunde hier. Ich war oft beim Sport auf den diversen Sportzentren hier unterwegs. Also ich war schon auch viel hier, aber gewohnt habe ich hier tatsächlich nicht.
Also diese Geschichten, sagen wir mal, die man so... Die wären aber wahrscheinlich teilweise ein bisschen problematisch zu erzählen unter Umständen. Da gibt es natürlich massenhaft Geschichten, wenn ich mir vorstelle, unsere Glasbläser, die da gearbeitet haben, ja, in der Zeit, die waren froh, dass es da drumherum Geschäfte gab. Ja, da ist man mittags noch zum Essen gegangen in den Würzburger Hof, da gab es so ein Tagesessen oder so irgendwas. Ja. Da wurde dann mal eingeladen, mein Vater hat es noch gemacht, das weiß ich auch heute, und das war nun nicht ich da, sondern... Und da bin ich dann als Jugendlicher noch mitgegangen und solche Geschichten. Also das war natürlich schon schön, dass es da diese Infrastruktur gab. Und was natürlich auch heute noch
immer noch
sehr schön ist, das ist, dass wir halt in Hanschusheim unheimlich viel Möglichkeiten haben, egal was es ist, Einkaufen, Gastronomie, völlig wurscht, wo, ob man im Freien sitzen will oder drinnen. Oder das ist einfach toll. Das merkt man auch, wenn man mit Leuten spricht, die auch hierher kommen zu Besuch oder so, kriegen das auch verhältnismäßig schnell mit, ja. Dass es zum Beispiel im Café Tiefburg halt einfach tollen Kuchen gibt oder, ja. Oder natürlich, dass es da auch Werbeanlagen gibt, aber das ist ein anderes Thema in Bezug auf das Umfeld drumherum und das ist halt einfach sehr schön. Ich habe natürlich da auch einen entsprechenden Bezug dazu, weil ich da ja, ich sag mal schon, als mein Vater da angefangen hat, häufig war und dann halt mich in Hanschusheim bewegt habe. Sehr viel, obwohl wir auch in Schlierbach gewohnt haben zu dem Zeitpunkt. Ne? Also insofern gibt es da natürlich viele Anknüpfungspunkte, wo man da eben auch vieles, was aber gibt es heute noch, wie heißt der denn da oben? Der Weiße Stein in der alten, was ist das?
Hanschusheim-Landstraße, ja.
Ja, und so, solche Geschichten alles. Der hat ja noch selber geschlachtet und fragt mich nicht, was alles. Also das sind alles so Geschichten von Hanschusheim, wo ich finde einfach, das hat einfach Charakter, ja.
Ja, es ist wie ein Dorf in der Stadt eigentlich. Ja. Also irgendwie ist es tatsächlich ein bisschen wie ein Dorf, so wie ich es tatsächlich vom Heimatdorf meines Mannes kenne. Aber es ist halt städtisch und man kriegt halt im Gegensatz zu den Dörfern heutzutage alles. Man kann alles machen. Egal, ob ich nach der Arbeit zum Friseur wollte oder ob ich in die Apotheke muss oder Schreibwaren. Ich kann alles hier machen. Ich muss nirgends anders hin. Sogar meine Kleider kann ich hier kaufen.
Wie schön. Also, das kleine gallische Dorf.
Es ist eigentlich ja in dem Sinne nicht ein Dorf, sondern es ist so gedanklich, ist es eher wie so ein Dorf. Natürlich hat es mit Dörflichkeit nichts mehr zu tun.
Nee,
das ist so ein bisschen wie bei uns im Klausenfahrt ja auch. Wenn man sich das anguckt, diese Häuser, die da stehen, auf der linken Seite, also auch wo unsere Firma drin ist, da waren ja hinten dran grundsätzlich Scheunen. Das war ja 1950, so irgendwas, kurz nach dem Krieg. Oder davor hörte da die Bebauung auf. Mhm. Da gab es ja keinen Hans-Thoma-Platz oder irgendwas da hinten dran. Da fingen die Felder an. Und die da gewohnt haben, das waren eigentlich die Gemüsebauern, die heute da draußen irgendwo wohnen. Und da war alles voll mit Scheunen dahinter. Da gab es keine Bebauung. Das fing dann an irgendwann, kurz vor dem Krieg oder nach dem Zweiten Weltkrieg.
Ja, ich glaube, der Atzelhof war das so 20er Jahre, ne? Irgendwie. Genau.
Aber der ist ja weiter.
Der ist doch weiter.
Noch ein Stück weiter genau.
Vorzus. Ja.
Der Klausenpfad war eigentlich so Randbebauung. Das hat okay. Man auch bei uns gemerkt. Also da steckt meiner Meinung nach viel Geschichte drin, ja. Wenn man so sieht, was das damals war und was wir da auch beim Bauen, da sind ja heute überall in den, dort wo die Scheunen standen, die sind mehr oder weniger alle weg. Das sind alles Wohnhäuser.
Ja. Ja,
hinterhäuser worden. Ja. Aber da ging's, das hat man bei uns gemerkt, da ging's nach dieser Scheune, die da hinten war, ging's steil runter. Also das heißt, der Innenhof, der hinter der Volksbank, wo deren Parkplatz auch ist, dieser Innenhof, den gab's nicht, der lag viel tiefer. Also da ging's erstmal runter, ich sag mal ein Stockwerk oder sowas. Mhm. Das war dann Kellerbodenniveau da unten. Das andere war dann, wurde später alles mehr oder weniger auch zum großen Teil aufgefüllt.
Okay, spannend.
Kann man heute noch von der Geländeform erkennen.
Ja, ja, ja.
Da vorne Richtung, dort wo die Apotheke war, also
ja.
Diese untere Ecke dort, Berliner Straße, diese Ecke im Innenbereich, nicht außen, die liegt heute noch so tief,
ja.
Wie das ursprünglich mal war.
Also ich finde es auch immer spannend. Manchmal hat man ja mal die Gelegenheit, so eine alte Flurkarte von Hanschusheim zu sehen oder alte Bilder. Ja, im Stadtteilverein gibt es auch ein ganz tolles Fotoarchiv. Wenn man da auf tiefburg.de geht, haben die so ein Fotoarchiv mit alten Bildern von Hanschusheim. Also es ist unglaublich, ist was irre, es da ja. gibt.
Wunderschön.
Ja. Und wir haben ganz viel über den Klausenpfad ja jetzt gehört. Wir kommen schon zu unserer Abschlussfrage, auch wenn wir uns noch stundenlang weiter unterhalten können über die alten Geschichten. Aber neben den ganzen Geschäften und so weiter ist der Klausenpfad, finde ich, eine ganz besonders einzigartige Straße in Hanschusheim. Welche Besonderheit hat der Klausenpfad, wenn ihr den mal in seiner Gesamtheit betrachtet?
Der Klausenpfad ist
unterbrochen, oder?
Genau.
Ja.
Der ist länger als dieses Stück. Das habe ich allerdings auch erst nach einer Weile erfahren. Der ist nicht nur dieses Stück zwischen Berliner Straße und oben an der Tiefburg, sondern der geht auf der anderen Seite von der Berliner, glaube ich, noch weiter, oder?
Genau, bis raus ins Schwimmbad.
Genau, der Klausenpfad ist, glaube ich, der einzige unterbrochene Weg in Hanschusheim. Richtig,
ja,
sehr gut.
Das ist ja richtig. So, der war ja zuerst da,
ja.
Der Klausenpfad, von der Tiefburg, sage ich jetzt mal ungefähr, bis raus ins Feld. Und zwar bis raus, dort Tiergarten, ja, bis dahin ging der Klausenpfad. Und dann wurde irgendwann die Berliner Straße gebaut.
Ja.
Und die hat den Klausenpfad zertrennt in zwei Teile.
Ich muss allerdings gestehen, ich weiß es vor allem deswegen, weil es schon oft vorgekommen ist, auch gerade am Anfang, als ich angefangen habe, dass jemand gefragt hatte, Klausenpfad. Und ich dann immer gehört habe, wie mein Vater gesagt hat, ja, ja, aber der Klausenpfad ist lang, Sie müssen den Teil nehmen,
der bebaut
ist. Straße, wo es bei der Tiefburg, und, weil es gibt ja noch die andere Hälfte und deswegen weiß ich das nur so.
Das
wäre mir auch nicht klar gewesen.
Da gibt es auch lustige Geschichten. Wir haben da draußen schon im Gras Pakete abgeholt, die irgendein Paketfahrer, weil er so entnervt war, dass er nicht mehr wusste, wo er hin sollte. Da war es ja damals nicht so, dass es da Navis gab oder sowas. Und da hat der Klausenpfad, dann hat er den Klausenpfad 8a gesucht. Und dann fuhr der da draußen im Feld rum. Und irgendwann hatte er so die Nase voll, dass er einfach abgeladen hat. Da lag das dort, wo jetzt die Tennisplätze sind. Das ist das Zeug in der Wiese. Und ich sagte, der hat das angeliefert. Da habe ich gesagt, was, wir haben nichts gekriegt. Da haben sie den Fahrer gefragt. Dann hat er gesagt, doch, ich hab's da draußen. Dann hat er dann kleinlaut zugegeben, dass ich mir da hingefahren hab's geholt.
Und es ist angekommen. Klasse. Das ist eine tolle Geschichte zum Abschluss.
Ja, absolut.
Vielen, vielen Dank, dass ihr da wart, Daniela und Rainer.
Sehr gerne.
Und wir schließen wieder mit unserem alten Spruch. Fahr nicht fort, kauf am Ort. Vielen Dank.
Danke.
Gerne.
Feierabend.